Dresden in echt mit Magnus Hecht. Ein Podcast über Menschen und die Stadt. So, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dresden in echt mit Magnus Hecht und heute mit Nilsson Samuelsson. Grüß dich.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du, meine obligatorische erste Frage, was bedeutet eigentlich dein Name, beziehungsweise deine beiden Namen?
Was bedeuten sie? Das weiß ich jetzt nicht so richtig. Aber also, ich heiße ja Nilsson Samuelsson. Und die einfache Bedeutung ist Nils Sohn. Ja. Und das kennt man ja ein bisschen aus Skandinavien. Das war ja die Art, wie man so Namen vergibt. Was heißt der Vater? Und dann heißt der Sohn sozusagen Vater plus Sohn. Das ist aber meine Vorname, bedeutet also sowas. Dann ist meine Familienname Samuelsson. Samuel ist eine biblische Figur und auch eine ganz normale Vorname. Und deswegen wieder mal, der Vater heißt Samuel, der Sohn heißt Sohn. Aber mein Vater hieß nicht Samuel, sondern es ist ein Name in Schweden wie Müller und Schulz in Deutschland. So, das Besondere mit meinem Namen ist dann eben, dass meine Eltern mich mit Vorname Nilsson genannt habe. So etwas gibt es in Schweden nicht.
Ah.
Also das ist, wenn ich mich in Schweden vorstelle, ist es, als würde ich sagen, ja, guten Tag, ich heiße Müller Schulz. Ja, und?
Ja, okay.
Ja, Müller mit Vorname. Hä? Und als ich jetzt in Deutschland bin, fällt diese Frage komplett aus. Niemand fragt mich.
Was?
Sondern
du,
es wird akzeptiert.
Ist das einer der Gründe, warum du hier lebst?
Ja, unbedingt. Nein, natürlich nicht. Aber das ist so eine Alltagserleichterung, ja, muss ich sagen, dass es keine Fragen kommt einfach, sondern es, ja, okay, gut, kommt aus Schweden, fertig. Ja.
Genau, du kommst aus Schweden und ich will noch mal was schnell zum Podcast sagen. Also Dresden in echt ist ein handgemachter Porträt-Podcast. Das heißt, ich kämpfe hier immer noch ein bisschen mit der Technik. Und ein assoziativer Podcast, weil ich mich sowohl die Leute, die ich einlade, als auch die Fragen, das ergibt sich sozusagen so vom Podcast-Schicksal, wird es bestimmt in einem großen Lostopf. Und heute habe ich eben dich rausgegriffen. Und in dem Lostopf sind aber eigentlich nur interessante Menschen, die, das ist die zweite Bedingung, keine Prominente sind, weil die kennen wir ja alle. Ja. Und dann habe ich noch ein geheimes Zusatzkriterium. Ich versuche eigentlich gerne, also nicht nur die unbekanntere Seite von Dresden, sondern auch die vielleicht unbekanntere Seite der Menschen, mit denen ich mich unterhalte, so ein bisschen rauszuhören. Ne? Und ja, und da sind wir jetzt bei dir. Und was bedeutet dir Schweden noch?
Ja, wie soll ich das sagen? Ja, ich habe ja 30 Jahre in Schweden gewohnt oder 29. Ich habe spät studiert und kam dann irgendwie mit 30 tatsächlich kam ich nach Dresden. Das muss man sich ja vorstellen. Natürlich kann man nicht erstmal 30 Jahren an einem Ort leben und dann sieht man um und dann bedeutet das nicht mehr für einen. Natürlich hat man es einfach mit. Ich habe meine Familie da, ich habe viele Freunde da, ich fahre jeden Sommer nach Schweden. So ganz grundsätzlich, aber ich muss dann auch sagen, dass als ich am Anfang hier war, da war ja immer so, Sprache war vielleicht die stärkste Grenze im Endeffekt. Das muss ich wirklich sagen. Es ist, ist einfach beeindruckend zu entdecken, dass als man dann die Sprache erobert, so dass ich mich quasi sprachlich wohlfühle, in Schweden sowieso, aber auch hier, ich fühle mich quasi in der Sprache zu Hause und bin nicht ständig verunsichert, weil ich nach Wörter suchen muss. Ich schäme mich auch nicht, falls ich mal ein Dativ oder Akkusativ mal falsch mache. Ja. Und in dem Moment fällt die Grenze ein bisschen weg. Das heißt nicht, dass Schweden weniger für mich bedeutet, aber das Land erweitert sich irgendwie.
Okay. So. Das ist eine interessante Beobachtung, ja. Aber ein was ist sicherlich noch unterschiedlich und so haben wir uns damals auch kennengelernt über Midsommar. Du hast da legendäre Midsommar-Rituale, sage ich mal, veranstaltet vor und ich glaube auch einmal hinter der Scheune auch, wo an langen, gedeckten, schön gedeckten festlichen Tafeln Erdbeeren und Schnaps zu sich genommen wurden. Dazu wurden Tänze vorgeführt und unter deiner Regie gesungen auf Schwedisch. Das fand ich sehr schön. Gibt es noch diese Tradition?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch, also in Schweden, also fast wie Weihnachten im Sommer. Also ja. Das ist wirklich so ein Fest, der auch tatsächlich meistens in Familienkreis und Freundeskreis, also es ist nicht so wie Weihnachten, wir sitzen alle gemütlich mit der Familie, sondern es ist absolut ein erweiterter Freundeskreis. Mhm. Mit dieser Tradition, die wahrscheinlich tatsächlich aus Deutschland importiert wurde, irgendwann mal mit dem Maibaum. Also das ist ja im Grunde genommen dasselbe. Allerdings kombiniert natürlich mit dem Johannes Täufer, also hier ja. 24. Juni, Sommer, Sommersonnenwende. So das kommt da zusammen. Und ja, und der Tradition habe ich mit meiner Familie dann immer gemacht. Ich glaube, in Schweden habe ich das vielleicht zweimal nicht gefeiert.
Ah, ja.
Und entsprechend habe ich da immer irgendwelche Leute zusammengefunden hier an der Elbe. Ich habe auch mal schwedische Sprachkurse gemacht. Da habe ich manchmal mit meinem Sprachkurs habe ich meine deutschen Studenten in Union gezwungen, mit mir Mitsommer zu feiern.
Ja, schön.
Und dann aber natürlich auch die Lieder, also ja. die Lieder beigebracht. Und ja, es geht dann um diese etwas merkwürdige Tänze eigentlich. Das ja. ist, wenn man das Ritual nimmt, wenn ich das so höre, denke ich, naja, das ist so ein paar Tänze ja, über
man
Tiere.
Man tanzt halt um
den Baum herum.
Und
und das ist, es hat auch einen gewissen Grad an Peinlichkeit an sich. Aber ich glaube, darum geht es auch. Deswegen der Schnaps. Und auch, dass, wenn man mit diesen Tänzen fertig ist, da hat man sich voreinander auch tatsächlich, also so ein bisschen sich veräppeln lassen. So. Und das verbindet unheimlich, finde ich. Also, dass man sich nach dieser Tänze und den Gesängen kann man sich hinsetzen und essen. Und ich mag diese Runde deswegen.
Na, das ist schön, genau. Ja, so habe ich es auch empfunden. Ja. Und jetzt ist ja bald wieder Midsommar, der 21. Juli, stimmt's?
Nee, 21. Juni.
Ah, das also ist
um
ja
den 21.
Bald, ja, genau,
Juni.
Der, ja, richtig. Da. Und da ist Johanni und dieses Jahr Midsommar, was findet statt? Du hast mir vorher schon gesagt, dass es nicht stattfindet. Das will ich jetzt nur noch mal von dir hören.
ja, das ist ja jetzt so, dass eine meiner Söhne hat jetzt alle Prüfungen in sein Abitur mit Ach und Krach, aber doch sehr gut
super.
Geschaffen. Und wir haben uns alle tierisch gefreut. Und wir haben ein Haus auf dem Land in Kundersdorf bei Hohenstein. Und da will er am 22. Juni Samstag feiern und am 21. wäre Midsommar. Und da habe ich und meine Frau gesagt, also das wird ein bisschen viel. Also machen wir das sehr, sehr klein am Freitag mit ein paar Freunden, aber mit Sicherheit singen wir ein Liedchen und trinken einen Schnaps.
Ein Liedchen, ein Schnäpschen, ein Erdbärchen. Gut.
Ja, ja.
Jetzt was anderes. Du bist ja auch Stadtplaner. Aus welcher Stadt kommst du eigentlich in Schweden? Kennt man die?
Ja, absolut. Nein, ich weiß nicht. Manche, jo doch, ich treffe manchmal Leute hier, die kennen diese Stadt. Das liegt nämlich an einer der großen Autobahnverbindungen, Nord-Süd-Verbindungen. Das ist Norrköping, heißt es.
Ah ja.
In Deutschland kennt man das als Norrköping.
Ja. Nee, da waren doch immer die Krimis von Wallander, nee, nicht, war Quatsch, Wallander, von Sjöwall und Wallhö. Haben die nicht da gespielt, wo der Kommissar Beck so immer kurz vorm, also in der großen Tristesse leben, ist egal. Jedenfalls, da gab es eine Zeitung, die Posten oder sowas hieß die und die hat dann, jetzt schweifen wir ab. Jedenfalls die hiesige Zeitung und die hiesige Stadt. Wie guckst du als Stadtplaner auf die Stadt? Als, sag ich mal, Stadtplaner, der einen Blick von ganz außen hat.
Also jetzt auf Dresden.
Auf Dresden, ja. Ja. Was für, fällt dir auf an Besonderheit oder was muss man in den Blick nehmen?
Ich muss ein kleines bisschen ausholen, weil ich zugeben muss, dass ich bin ja nach Dresden gekommen über ein Erasmus-Austauschstudium. Mhm. Und in Stockholm gab es auch einige Studenten aus Dresden. Die habe ich teilweise kennengelernt. Und es gab auch Austausch mit Stuttgart. Also Stuttgart oder Dresden.
Und da hattest du die Wahl.
Und da hatte ich die Wahl tatsächlich.
Ich auch, ja.
Und dann war es dann mal eigentlich so, ja, also Dresden, ja, ist ja total weggebombt worden. Und außerdem lag es im Osten. Spannend. Und das ist aber eine sehr naive Art, sich ein Ziel auszusuchen. Und das habe ich aber erst hier entdeckt, wie naiv ich war. Also sag mal so, und auch wie plump das war auf eine Art. Und ich denke auch, dass ich auf eine Art ein bisschen plump hierher kam. Mhm. Dann habe ich aber wirklich, also ich habe dann an der Uni studiert und habe dann hier Thomas Will zum Beispiel, der Professor für Denkmalpflege, kennengelernt und einen Haufen gute Leute da. Und nach habe ich mich dann tatsächlich ein Bild machen können, was das alles heißt. Mhm. Und natürlich ist es so, mit Schweden, mit der Geschichte, dass man quasi außerhalb vom, also man ist nicht Teil vom Zweiten Weltkrieg gewesen. Das heißt, natürlich hat man ganz andere Perspektiven, als wenn man in eine Gesellschaft kommt, die diese Erfahrung hat. Und zwar, wenn es weit weg ist. Aber es kommt noch eine Dimension dazu. Mein Vater war sehr alt. Der war 1919 geboren und war 1946 ist er mit für Rotes Kreuz nach Budapest gefahren,
ja,
um dort Essen auszuteilen an Kinder, die nichts zu essen hatte. Und sein Eindruck von dieses kaputte Europa, das war einfach Teil unserer Familie, mhm, weil es ihm so, ja, erschüttert hat oder sowas. Ja, ja, und das war aber auch ein Hintergrund sozusagen, dass ich hatte seine Erzählungen von zerstörten Städten in Europa. Also, und jetzt bin ich aber hier. Und wenn ich jetzt als Stadtplaner, ich habe dann Architektur in Stockholm studiert und auch hier an der TU Dresden. Und ich mag diese Stadt sehr. Und zwar nicht nur, weil sie so schön ist, weil natürlich liegt sie wunderschön an diesem Fluss, in diesem Tal, mit, ja, den Hängen, alles, was dazu gesagt wurde. Aber die ist eben nicht nur schön, sondern sie hat eine, die ist auch tatsächlich ein bisschen gebeutelt hier und da. Das ist nicht überall wunderschön, sondern es stehen riesige Fragezeichen bis heute im, ja, Stadtbild, mit dem wir uns befassen.
Und sogar mitten in der Innenstadt,
ja,
was ja bei anderen Städten schon lange kein Thema mehr,
ja,
ist.
Ja.
Und hier ist ja, ja, auch immer noch unklar, was mit, jetzt überlegen wir gerade, was machen wir mit dem Gebiet gegenüber vom Rathaus, mit der Lingnerstadt, mit dem und so weiter, ne, mit, ja, der Robotronenkantine.
Und wenn man so ein, also Vergleich ist das Ende vom Glück, hat irgendjemand gesagt.
Ah, okay,
ne? Und so,
ja,
okay. Ist es Kierkegaard oder sowas vielleicht? Aber vielleicht muss man es gar nicht machen. Man kann einfach nur gucken, was haben wir denn? Mhm. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass man hier gar nicht sieht, wie weit man schon ist.
Mhm.
Also man hat große Teile der Stadt tatsächlich zurückgewonnen. Hätte man auch ein bisschen anders sein können, aber es ist zurückgewonnen. Und ich denke auch im Blick auf nachhaltige Städte der Zukunft, diese Stadt hat ein großer Fluss, der einen freien Lauf hat,
ja,
riesige Elbwiesen und ist, wenn man so auf die Karte guckt, echt schon jetzt ganz grün. Und ich kann gerade so euphorisch werden, wenn ich denke, wie weit wir eigentlich sind.
Ja.
Und da ärgert mich manchmal, dass wir uns so derart darüber streiten müssen, anstatt hier zusammenhalten und auf diesem hohen Level gute Beispiele bringen. Und das sind wir doch nicht in Konkurrenz mit den anderen Städten. Das sind wir doch hier, um Beispiele ausarbeiten, die man auch weitergeben kann. Also so das, was machen Sie dort?
Ja, ja.
Und das ist jetzt mein Blick. Und ich bin eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass es alles gut wird. Ich würde mich freuen, wenn man einen stärkeren Kern hatte, also eine Einigung, ja, über das, was gut ist.
Ja,
und dann sollten wir uns natürlich über Einzelheiten streiten und hin und her und diskutieren. Aber da ist so viel richtig Gutes dabei, die sich auch wirklich blicken lässt. Ich habe einen Mann aus Kopenhagen getroffen, der über das tolle Radkonzept und so sagen. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du was, ist eigentlich nicht alles toll in Kopenhagen. Aber wir erzählen so gerne darüber, wie toll es ist. Ja. Und das erzeugt natürlich auch die Ausstrahlung, ja, und auch eine Stimmung, dass man da Lust bekommt. Ja. Und da packt man auch
so an. So einen Klang, wo man denkt, Mensch, Kopenhagen, da ist die Welt noch in Ordnung.
Ja.
Ja, aber ich weiß, was du meinst, ne? Und da sind wir vielleicht auch, kommen wir da gleich nochmal mit einer Schleife hin. Man wird jetzt denken, es ist ein großer Sprung, aber vielleicht dann in ein paar Minuten feststellen, der Sprung ist gar nicht so groß. Wenn ich jetzt frage, wie sieht's denn eigentlich in Schweden, wo wir jetzt wieder hin zurückreisen, politisch aus? Also das Schweden war das große Land der Sozialdemokratie, hat man immer gesagt. Dort ist auch das einzige Land, wo solche wirklich sozialistischen Ansätze gelungen sind, da, wo der soziale Zusammenhalt und so weiter. Und wir haben ja auch so einen romantischen Blick mit den bunten Häuschen. Und klar, Karl Larsson oder die ganzen Astrid Lindgren-Bücher und so weiter, das vermittelt ja so ein Bullerbü-Image, dann Ikea und so weiter, also schon sowas sehr, gibt ja auch Fachbegriffe dafür, sowas. Aber es ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Also es hat sich in den letzten Jahren auch eine Veränderung ergeben. Und sind die Sozialdemokraten noch relevant in Schweden oder wieder?
Ja, natürlich sind sie relevant. Das ist die größte Partei in Schweden. Das letzte Mal haben sie 33% geholt. Also die Behauptung, dass die Sozialdemokraten in Schweden in irgendeiner Art irrelevant wäre, das müsste von rechts kommen.
Ja.
Ist auch nicht alles Gold, was glänzt in Schweden, war es ja auch in der Geschichte nicht.
Ja.
Und ich denke mir, ja, diese Schriftsteller, die Bilder, Karl Larsson, die Vorstellung von einem Zuhause, der auch nicht unbedingt opulent sein mag, sondern das kann einfach und schön sein. Also da ist so eine ganze Reihe von Sachen dabei. Aber ich finde zum Beispiel auch, dass Selma Lagerlöf, das ist eine Frau, die man wirklich lesen konnte und die wirklich auch tatsächlich starke soziale Themen anspricht, nicht als Arbeiterverfasserin, aber als mit einem Verständnis dafür, was gesellschaftlicher Zusammenhalt und Stabilität und Gerechtigkeit heißt. Also meine Empfehlung, wirklich zu lesen.
Ja, das nehmen wir nochmal mit, weil ich bin ja jetzt neulich nochmal über Schweden gestolpert. Meine Eltern waren auch große Schweden-Fans, wie man an meinem Namen merkt. Und als ich über die Wohnung von Greta Wehner gestolpert bin in Leubnitz-Neu-Ostra, wo die letzten Jahre verbracht hat, und dass die Wehners, also ihr Mann Herbert Wehner, auch berühmter Sozialdemokrat, später ist, als er noch Kommunist war sozusagen, von Moskau nach Schweden ins Exil gegangen und hat dann dort seine Frau und die Greta Wehner, auch eine Frau von ihm, dann, aber das ist eine ganz andere Geschichte, kennengelernt. Und die hat auch sozusagen ihr Leben lang, die Greta Wehner, dann von diesem Schweden geschwärmt. Das hatte sie im Herzen. Ne? Da gibt es in dem anderen Podcast, den ich mache, Gespräche bei Wehners, heißt es. Da hat jemand beschrieben, als sie dann nach vielen, vielen, vielen Jahren das erste Mal wieder nach Schweden gefahren sind, da hat's aus ihr sozusagen, haben die Lieder rausgebrochen, als sie über die Ostsee gefahren sind, ne? Und sie hat angefangen zu singen und zu weinen gleichzeitig. Und da muss doch noch eine starke, auch was stark, ja, Tolles oder sowas dahinter stecken. Ne?
Wann sind Sie da gewesen?
Also? Na, die waren im Exil und bis nach dem Kriegsende, und dann sind die beiden Wehners ja wieder zurück, oder damals waren es sogar mehrere Wehners. Und dann ist der eben Bundestagsabgeordneter geworden. Und die hatten dann aber ein Haus auf Öland noch bis zum Ende. Das gibt's jetzt wahrscheinlich sogar noch.
Na ja.
Ja, und waren dort jede freie Sekunde, um aufzudanken.
Ja, also ja, sie sind ja dann in eine sehr interessante Zeit in Schweden da, weil das ist ja so, dass die Sozialdemokratie kommen ja tatsächlich über Wahlen an der Macht zu um 1930 und bleiben an der Macht bis 1975. Starten aber mit einem Elendsland. Das ist wirklich so. Und da finde ich auch, gibt es dann nämlich ein anderes Buch, ich bestimmt auch in Deutsch, das heißt Wilhelm Muhlberg. Das ist eine Reihe, 4 Bücher, einmal die Auswanderer, die Einwanderer, die Einsiedler oder die Neuaufbauer und dann das letzte Buch heißt Der letzte Brief nach Schweden. Das beschreibt dieses Irland auf dem schwedischen Land Mitte des 19. Jahrhunderts, womit die Leute da befasst sind, also wie sie da drangsaliert wird vom Königshaus, vom Kirche, von Gutsherr und so weiter. Eine extrem ungerechte Gesellschaft. Das steht in so einem Kontrast zu dem, was man unter Schweden heute versteht, ja. Nicht wahr? Ne? Und dann eine extreme Entwicklung in der Industrialisierung. 1900 wohnen immer noch 9 von 10 Schweden auf dem Land. Mhm. 2000 wohnen 9 von 10 Schweden in der Stadt. Ja. Das heißt, viel mehr als auf dem Kontinent wohnen eigentlich die Landbevölkerung in der Stadt.
Ja. Das heißt, aber so viele Städte gibt es ja gar nicht in Schweden. Das heißt, es konzentriert sich auf 3-4 große Städte.
Genau, und das heißt, das glaube ich, ist ein Teil von dieser Sozialdemokratie und wahrscheinlich das, was die Wernerz auch erleben, dass die urbane Kultur in Schweden, die ist gar nicht so bürgerlich. Diese Bürgerlichkeit, das ist so eine Mini-Clique in Schweden, die kann sich so kulturell gar nicht behaupten. Und da entsteht so eine andere Art von, wie soll man sagen, ländlicher Urbanität, aha, wenn man sich sowas vorstellen, ja, kann. Und ja, ich glaube, das ist so ein Unterschied, den man so vorfindet. Dann, bis 1975, ist es ja so, dass in der Sozialdemokratie baut man ein Land auf, der ja in der Weltkontext, und ja, man war nicht im Zweiten Weltkrieg, ja, man ist ein reiches Land, und ja, man hat eine, wie soll man sagen, sehr privilegierte Lage. Mhm. Aber innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Gesellschaft, die man da aufbaut, schafft man also die kleinsten Unterschiede zwischen Top und Bottom, also zwischen den Höchstverdienern und den Niedrigstverdienern. Man hat ein Land geschafft, wo alle eine Krankenversicherung haben, wo alle die Kinder kommen zum Kindergarten und jeder hat auch ein Dach über den Kopf. Mhm. Das ist bis 1975 erreicht. Mhm. Und dann aber setzt quasi ganz neue Kräfte ein, und da blicken wir jetzt auf den Neoliberalismus zurück, der ja quasi durch die Welt geht, also mit den Konservativen, aus meiner Sicht, Milton Friedman, Thatcher und Reagan geben neue Impulse. Und das führt zu einem Rückbau dessen, was man da erreicht hat. Mhm. Und ich glaube, das, was wir heute in Schweden sehen, Das ist aus meiner Sicht, ich bin ja nun mal Sozialdemokrat, also ist es meine Sicht. Und ich denke, dass man hat also durch diesen Rückbau der sozialen Netzwerke, der Rückbau der Egalität, entsteht eine schlechte Stimmung in der Gesellschaft. Weil ich glaube tatsächlich, wenn Menschen etwas nicht aushalten, dann ist es Ungerechtigkeit. Also wenn Sie uns vorstellen, in der Familie, meine Tochter kriegt ein Traubengummi und mein Sohn kriegt ein Motorrad, dann ist in dieser Familie richtig Scheißstimmung.
Ja.
Und ich glaube, so funktioniert es in Fußballverein, Kunstverein, Kulturverein, Stadt, Dorf. Wenn Leute erkennen, das ist ja ungerecht, dann werden sie schlecht gelaunt und da werden sie manchmal sehr radikal.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine Dimension von vielen, die wir heute beobachten. Aber ich glaube, das ist auch wirklich ein Grund, wieso ich mich da in der Sozialdemokratie dann doch sehr zu Hause fühle nach wie vor.
Ja, und du engagierst dich ja also auch. Du bist ja zudem, sage ich mal, Vorstand, Vorsitzender vom Ausländerrat Dresden e.V., also sozusagen einem Verein, dem andere Vereine angehören oder auch Einzelpersonen. Und bevor wir dann sozusagen das alles zusammenpacken und zusammenrühren, jetzt noch mal was zum Ausländerrat. Was macht ihr denn eigentlich alles? Das weißt du wahrscheinlich gar nicht, was ihr alles macht. So viel macht ihr.
Ja, was machen wir? Also der Verein ist ja bald, ist 35 Jahre alt sozusagen. Und der Anfang ist im Grunde genommen ehrenamtliches Engagement für Menschen. Und ich glaube, das hatte viel mit, wie heißen sie, die Menschen, die aus Russland kommen, aber irgendwie...
Ja, Übersiedler.
Übersiedler. Und die hatten zwar irgendwie, die konnten hierher kommen und die konnten hier sein, aber die kamen ja von woanders. Also und das haben Leute erkannt, denen helfen wir jetzt, dass sie mit sie hier gut ankommen und sie irgendwie geholfen wird mit Beratung. Deswegen heißt dieser Verein dann logischerweise Ausländerrat.
Ja.
Und das ist das, was wir eigentlich machen, bis heute. Aber inzwischen sind wir natürlich freier Träger. Im Bereich Flüchtlingsarbeit, aber wir haben auch einen Kindergarten, wir haben eine ganze Reihe von Projekten.
Wie heißt der Kindergarten?
Der Kindergarten heißt Kleiner Globus.
Ja, auch ein schöner Name.
Ja, ist gut, oder? Und dann gehen wir natürlich mit der Zeit und so ist der Verein auch, gewachsen, weil wir gebraucht wurden. Mhm. Eine andere Erklärung kann ich nicht sehen. Weil wir wissen, dass die Welt hat sich auch in den letzten 35 Jahren verändert. Und es gab immer wieder neue Anlässe für Menschen, irgendwie hierher zu kommen. In meinem Fall natürlich einfach selber ausgesucht. Toll, dass man hier studieren kann und einfach freiwillig hierher kommen kann.
Ja.
Aber viele Menschen dieser Welt befinden sich in Situationen, wo sie sagen müssen, hier kann man nicht mehr bleiben. Ich muss weg.
Ja.
Und irgendwo kommen sie natürlich an. Da war es, und das ist ja eine Sichtweise, das habe ich ja übernommen. Ich bin ja jetzt, glaube ich, seit 16 oder 17 erst Mitglied sozusagen, aber war ja auch da zu Veranstaltungen und so weiter. Aber dass man vor Ort einfach Leute findet hier, die Interesse und eigentlich auch Freude daran hat, Menschen hier zu beraten, damit sie schnell Fuß fassen können und sich hier schnell wohlfühlen können. Ich glaube, das ist natürlich keine detaillierte Beschreibung von dem, was sie machen, aber das ist das, was wir machen
in all unseren Projekten. Geschichte, genau. Ihr macht eine hochprofessionelle Arbeit an den Ratsuchenden, sagen wir mal, ob das nun Klienten sind oder Gruppen. Ihr habt mit dem Internationalen Begegnungszentrum ein ganzes Haus, wo die Aktivitäten stattfinden und ihr macht eben noch, ihr mischt euch ein sozusagen, ihr macht mal ein Statement oder eine Pressemitteilung zu Fragen, die für alle oder für viele Migranten sozusagen von Interesse wäre, ne? Oder wo das eurer fachlichen Meinung nach schief läuft, ne?
Das ist auch sehr interessant, denke ich mal, auch weil auch da lernt man tatsächlich total viel dazu aus dem Ausländerrat, nämlich dass dadurch, dass wir so unterschiedliche Menschen beraten, ist es uns natürlich auch klar, dass die kommen mit unterschiedlichen Perspektiven und die haben nicht quasi eine gemeinsame politische Meinung.
Ja.
Und das haben wir auch, glaube ich, dazu gelernt, dass natürlich kommen Menschen hierher aus verschiedenen geopolitischen Konstellationen, wo auch immer, und irgendwann sind sie hier. Und da haben wir gemerkt, dass wir müssen uns tatsächlich oft auf dem Hier konzentrieren, dass wir hier sind. Und dass man auch nicht wirklich kompetent sein kann, sich zu geopolitischen Konstellationen woanders zu äußern, sondern wenn jemand hier ist, weil er oder sie festgestellt hat, ich kann dort nicht bleiben, ich muss irgendwie weg und hier bleiben darf und kann und muss, dann sind wir da und versuchen hier vor Ort also Verbindungen herzustellen. Und das funktioniert ja über Beratung auch. Und da glaube ich, gibt es etwas, was ja auch Afropa auch macht. Du bist ja bei Afropa.
Ja.
Nämlich, dass man da hier Leute verbindet und dass diese Kraft tatsächlich auch ein Stück weit exportiert werden kann. Also in die andere Richtung. Viel mehr, als wir Konflikte importieren, können wir eigentlich Zusammenhalt exportieren. Und ich glaube, das machen wir eigentlich schon.
Und ja, richtig, genau. Und ich finde auch den Aspekt eben sehr wichtig, dass Integration und interkulturelles Arbeiten nicht immer nur von Deutschen zu irgendeiner Volksgruppe hin und wieder zurück ist und so weiter, sondern auch untereinander. Ne? Das sind ja die, kommen auch Konflikte mit, aber auch Freundschaften oder Traditionen und so weiter. Und hier in Dresden ist man auch darauf angewiesen, dass da ein Miteinander umgehen sozusagen entwickelt wird. Ne? Und da finde ich schon aber auch, dass es da gute Ansätze gibt in der Stadt. Ne? Ihr seid mir Ausländerrat sicher eins. Wir wollen das ja auch bei uns beim Afropa versuchen hinzubekommen. Und das tut der Stadt auch gut. Das ist auch wichtig, ne? Dass man nicht nur sozusagen so sich gegenseitig beäugt, sondern dass da eine Interaktion stattfindet und im besten Fall Ehen geschlossen werden, Freundschaften entstehen oder ein neuer Musikstil entsteht, weil völlig unterschiedliche Sachen aufeinander prallen.
Ja, und ich denke, davon können wir beide auch ein Lied singen, weil wir das ja auch gesehen haben. Und ich wieder mal genauso, wie ich sage, dass wir hier als Stadt, also wenn man auf unsere Stadt guckt, dass wir manchmal übersehen, was hier alles ist.
Ja.
Und wenn ich diese Situation jetzt sehe, wo es heißt, unsere Demokratie ist bedroht, ja, ist sie. Und gleichzeitig schaue ich die Menschen hier, die ich um mich herum habe, die mit einem Ausdauer und einem Engagement nie aufgeben. Und da muss ich natürlich einfach auch sehen, was für eine Kraft. Und, ja. und das ist, jede Stadt hat irgendeine Art Eigenschaft, aber diese Eigenschaft, möchte ich behaupten, gehört auch zu dieser Stadt.
Ja.
Dass wir haben richtig Power. Ist nicht alle, aber wir haben eine richtig gute Gruppe hier, die viel Musik macht.
Und ich finde die Stadt ja auch inspirierend, weißt du, ja, auch in diesen Bewegungen oder in diesen, das muss jetzt nicht nur in der Ästhetik sein, dass man sagt ja, kann man schön Bilder malen oder ein Gebäude schön errichten oder einen ganzen Straßenzug, sondern auch die Formen der politischen Kultur oder sowas werden auch inspiriert. Und da sind wir ja vielleicht jetzt nochmal bei dem Punkt, wo sich das ein bisschen miteinander verbindet halt. Ne? Du als Sozialdemokrat, als jemand, der von außen nach Dresden gekommen ist, draufschaut, aber auch fachlich sozusagen mit Stadtentwicklung beschäftigt ist, beruflich das macht, also einen Blick hat, was eine Stadt ausmacht oder wie man das auch für die Zukunft sozusagen hinkriegt und entwickelt und auch immer sowas wie Bewusstseinsarbeit mit dabei ist, ne, weil die Architektur die öffentlichste aller Künste ist, hat auch jeder eine Meinung dazu, ne, zu allem, was da gebaut wird. Zu Recht ja auch, ne, man muss ja damit dann umgehen. Und ich weiß noch, wie wir uns bei Katja Kipping bei einer Veranstaltung mal gesehen haben und uns gegenseitig erzählt haben, dass wir so auf der Suche sind. Das ist schon, glaube ich, fast über 10 Jahre her jetzt oder 10 Jahre oder so. Ne? Und da haben wir
ich beide weiß, gesucht. Wann das war. Das war nach Brexit und Trump.
Ah ja, okay. Nach Trump? Nee.
Oder im Sommer vor Trump oder sowas.
Ja, okay. Okay, das kann sein. Aber jedenfalls schon ziemlich lange her und
nach 10 Jahren, genau.
Aha. Und da haben wir uns, und da sind wir sozusagen dann auch politisch geworden, beide, und haben wahrscheinlich beide den Gedanken gehabt, man muss sich so einer Partei anschließen, auch wenn das erstmal sehr unsexy klingt und jetzt man vielleicht früher auch ganz anders gedacht hat, aber so funktioniert es hier halt, ne? Und du bist bei der SPD sozusagen geblieben. Ich bin ja jetzt erst dazugekommen, also ich habe noch einen Umweg gedreht. Aber so vom Spektrum her war das natürlich damals auch unentschieden, sage ich mal. Vieles, da wäre noch mehr möglich gewesen, Grüne, SPD, Linke. Und dann ging es um die Feinheiten und auch um die Ärgernisse und so weiter und so fort. Mit was kann man leben, mit was will man nicht mehr leben. Aber jetzt bei der SPD, das ist so ein bisschen auch die Schnittmenge, denke ich mal, von dem, was wir haben, der Nilsson Samuelsson mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Hintergrund und mit seiner Erfahrung. Und deswegen finde ich das stark, dass du auf dem Wahlzettel stehst. Auch, das ist jetzt nur hier ein kurzer Werbeblock. Ich hoffe, niemand sagt jetzt hier, das ist ein Werbepodcast. Aber das gibt es eben auch, ne? Dass du jetzt hier für den Stadtrat antrittst, sozusagen. Das finde ich gut. Und nee, auch diese sozialdemokratische Perspektive nochmal mit reinbringst, also diese Erfahrung auch, die in Schweden gemacht wurden, die muss man ja auch reflektieren. Wie konnte das gelingen und wie ist es dann eben eine Zeit lang nicht mehr gelungen und wie ist der Weg jetzt, wo sozusagen auch rund um euer Schweden, da Finnland oder sowas, ist ja überall auch Entwicklungen, wie wir sie jetzt hier in Deutschland, Sachsen und in Dresden haben, ne, wo die eigentlich, wie sagt man denn da? Also, dass nochmal über völkische Parteien gesprochen werden muss, habe ich einfach nicht habe ich einfach nicht damit gerechnet. Ne? Ich dachte, das ist eine Sache, die hat sich dann irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann erledigt gehabt und ist ausgeplätschert. Kam dann mit dem Balkankrieg vielleicht nochmal hoch oder sowas, aber hier und jetzt haben wir das überall, ne, wo man denkt, was ist denn das eigentlich für eine, was hat sich der Weltgeist damit gedacht? Ne?
Aber da muss ich wieder mal sagen, also das, was wir in Schweden jetzt haben, ist natürlich also verglichen an meine Erfahrung und meine Kindheit, weil meine Kindheit, das ist genau diese Kindheit, wo alle zur Schule gehen konnten. Ich hatte Instrument für fast nicht spielen lernen können. Also wirklich. Und ich blicke zurück auf eine Zeit, wo das zurückgebaut wird. Und das tut natürlich irgendwo weh. Und dann aber auch, dass es überhaupt möglich ist, was jetzt passiert ist. Nach wie vor, ich habe ja gesagt, die Sozialdemokraten in Schweden haben 33% da. Das ist ein Drittel der Wähler. Das ist nicht wenig. Nee. Aber das andere ist das Problem. Nämlich, dass die Konservativen dann jetzt im Grunde genommen eine Minderheitsregierung bilden, mit Unterstützung von rechts außen. Und das ist ein Dilemma, dass man also keine alternative Mehrheiten schaffen kann. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, und das denke ich auch über Deutschland jetzt, man muss doch sehen, was man hat. Also jetzt hat man tatsächlich eine Regierung in Europa mit Grüne und Sozialdemokraten und bei beiden diesen Parteien kann man, und FDP auch, kann man sehr sicher sein, dass sie keine Neigung zu rechtsradikalen Parteien oder Koalitionen mit rechtsradikalen Parteien. Und in dieser Perspektive ist Deutschland jetzt geradezu progressiv in Europa, ja. Weil sie diese Regierung haben. Kein Wunder, dass die Rechten da natürlich keine Kraft scheuen, um diese Regierung schlecht zu reden, weil das ist natürlich die stärkste Regierung in Europa, die natürlich mit sehr gezielt wissen, nie wieder ist jetzt. Und das machen wir jetzt auch. Aber entsprechend harte Kritik, entsprechend hart sind natürlich die Eingriffe auf die Regierung, weil die Kräfte, die gerade von außen gegen Europa kämpfen, das steht ja jeden zweiten Tag in der Zeitung, wie diese Bewegungen finanziert werden und wo sie alle ihre Kontakte haben. Und das ist doch gerade so, es ist ja absurd, dass man sich als Patriot verkauft und tatsächlich Europa verrät und splittert. Ja. Und da bin ich immer noch ganz hoffnungsvoll wegen Deutschland, weil ich würde sagen, Deutschland hat diese furchtbare Geschichte. Ja. Ist alles passiert. Aber ich habe den Gefühl, dass man in Deutschland tatsächlich sich damit befasst haben, auf eine ganz andere Art als in Schweden. Und das ist eine tolle Kraft in Deutschland. Und da finde ich, das ist ja das richtig Tolle mit Deutschland, dass man sich mit dem Kopf damit befasst hat, was ist denn da eigentlich passiert? Wie konnte das passieren? Und ich bin zuversichtlich, und da bin ich auch, ich denke auch, wenn Deutschland jetzt schafft, deutlich zu sagen, nee, nicht hier, nicht nochmal, absolut nicht, und das mitten in Europa sagt, mit Europa, da entsteht ein neues Land eigentlich fast, oder?
Das ist richtig. Nee, dein Optimismus in allen Ehren. Ich habe auch einen Optimismus und denke auch, dass das viel mit Erwartungen zu tun hat. Und wenn man nur das Schlimme erwartet, dann kennen wir ja ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass es auch tatsächlich eintritt. Deswegen braucht man auch diese Kraft, die man aus Inspiration oder sowas kriegen kann, ja, und sagt, nee, das man muss einfach weiter dranbleiben. Ja, nee, das ist richtig. Eigentlich wäre das jetzt schon das Schlusswort gewesen, aber ich wollte noch eine ganz, was ich auch spannend finde, dass du gar nicht auf Social Media sozusagen erreichbar ist oder noch viel interessanter, was jetzt ja so um sich greift mit diesen Messengers. Ne? Ich musste dich also anrufen und eine SMS schreiben, um mich mit dir zu verabreden, weil es anders gar nicht geht. Und das finde ich schon auch interessant. Hat es Gründe oder ist das, oder du hast mir dein Telefon gezeigt, ne, in Nokia aus dem, ich weiß nicht aus welchem Jahrzehnt. Warum? Du bist ja eigentlich technisch gar nicht so uninteressiert.
Nee, ja, weil ich so ein Finnland-Fan bist.
Ja, ja.
Wie soll ich sagen? Wir beide haben ja Internet, also der Geburt von Internet tatsächlich erlebt, ja, sozusagen. Und ich habe dann auch Architektur in den 90er Jahren studiert. Ich habe dann auch mitgekriegt, wie diese Programme entstanden, auch die neuen Visualisierungsmöglichkeiten, auch natürlich diesen intensiven E-Mail-Verkehr, und man konnte immer wieder größere Datenmengen hin und her schicken. Die Computer stürzten immer seltener ab, alles lief irgendwie. Und dann kamen die sozialen Medien. Ich denke mal, das kommt tatsächlich mit dem Smartphones, und irgendwann mal hatte ich davon eine Freundin so Facebook.
Ja.
Also, aha, was ist denn das? Und dann, es war eigentlich was, ich hatte keine Lust erstmal. Und hat sich nicht ergeben. Dann habe ich natürlich auch, das war auch interessant, das war entscheidend, ich habe Freunde, das muss in den 90er Jahren, späten 90er Jahren, die haben gerade ihr Kind bekommen und es war ein Jahr alt oder zwei Jahre alt, und dann wollten sie den in einen Kindergarten bringen, das hieß Future Kids, wo sie quasi in die Babykrippe gleich irgendwelche Computer bekommen wollte. Und das kam mir so dystopisch vor, also so vom Herzen dystopisch vor. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Und als ich dann nur 12 Jahre später dann im Sommer über in Schweden fuhr und ich sitze im Zug und sehe, wie sie da ihre Bildschirme über die Babys hängen, dann habe ich, jeder und jeder soll machen, wie sie wollen, aber ich hatte da so ein, ich mag das nicht, einfach nur so, nicht mehr. Und dabei ist es im Grunde genommen geblieben. Allerdings denke ich auch tatsächlich, dass wir früher oder später als Gesellschaft uns ein bisschen tiefer damit befassen müssen. Mhm. Und nicht zuletzt die Eigentumerverhältnisse in der Welt der sozialen Medien. Wenn wir uns anschauen, wer hier großer Besitzer ist, dann haben wir einmal Meta, einmal X und einmal TikTok zum Beispiel. Ja. Und da ist nichts mit öffentlich-rechtlicher Sender oder Aufsichtsräte oder irgendwas, wo eine gemeinschaftliche Auffassung, Meinung vertreten, irgendwie dabei sein könnte. Und ich glaube, das ist ein zweites Problem, was wir jetzt gerade haben, dass wir nicht über den Elefant im Raum sprechen.
Ja,
nämlich, wer besitzt diese Medien? Und das ist auch typisch bei den Rechten, dass die natürlich die öffentlich-rechtliche Meinung auch zudrehen wollen.
Naja, logisch. So ist es ja. Ne? Hm. Also ich meine, das wollen die Linken auch, das darf man nicht verschweigen, aber die Methoden oder auch das Ziel davon sozusagen unterscheidet sich natürlich schon. Ne? Ich meine, Aufklärung, Information ist richtig und wichtig, aber man macht die Leute ja mit bestimmten Ansätzen bei sozialen Medien ja auch irgendwie kirre. Ne? Also das ist so das, was ich beobachte, und ich weiß nicht, wie viele Trends ich schon mitgemacht habe. Die Vorstellung, dass man jetzt bald jedes Dreivierteljahr, alle anderthalb Jahre sich auf einen neuen großen Player einstellen muss, wenn man Reichweite möchte, wenn man gehört finden möchte, wenn man up-to-date sein möchte, die finde ich ein bisschen beängstigend, ne? Weil am Ende Social Medien wir uns zu Tode, ne? Da bist du dann Tag aus, Tag ein damit beschäftigt, zu kommunizieren und nicht mehr zu leben.
Ja, also das ist das eine, aber ich komme zurück zu den Eigentümerverhältnissen und wessen Stimme da zählt. Das Internet gilt in den 90er Jahren, hieß es, Information is free. Und das war irgendwie tatsächlich ein schönes Gefühl. Inzwischen kann man ja feststellen, dass im Internet ist nicht eine elektronische Demokratie. Ja. Im Internet, meiner Auffassung nach, und kommt ja immer wieder neue Texte dazu, die das auch andeutet, im Internet gilt $1, eine Stimme, Punkt.
Ja.
Oh. Und da kann man sich natürlich über öffentlich-rechtliche Sender streiten oder so, ob das der richtige Format ist. Aber im Vergleich mit der Ungerechtigkeit der Stimmenkraft im Internet jetzt ist alles besser als das, was jetzt vorherrscht. Also da bin ich mir ganz sicher, da müsste doch eigentlich die Welt wirklich gucken. Wenn ein Mensch daher kommt und das Ganze für 44 Milliarden Dollar kauft, und dass dieser Mensch auch noch ganz offen den Trump-Republikanern nahesteht und deutsche Wähler und Wählerinnen empfehlen, AfD zu wählen, da müsste man doch wirklich fragen, haben wir unsere Kanäle jetzt klug organisiert oder eher nicht?
Ja, dann lieber handgemachte Porträt-Podcasts, wo wir wissen, wer bis hierher zugehört hat, hat wirklich Sitzfleisch und auch Lust drauf gehabt. Und vielleicht auch ist mir dankbar für diese kurze Entschleunigung, ne? Wieder mal bei Dresden echt. Ja, und in dem Sinne sagen wir jetzt Tschüss und auf Wiedersehen und freuen uns aufs nächste Mal.
Vielen Dank, Magnus. Macht immer Spaß. Tschüss.
Tschüss.